Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Wie gern wären wir so unsichtbar, wie es Männer sind. Ein Zitat von Lauren Elkin, einer zeitgenössischen französisch-amerikanischen Schriftstellerin und Essayistin. Und damit herzlich willkommen endlich wieder zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Was für ein überraschendes Zitat. A, kenne ich natürlich die zeitgenössische Autorin nicht. B, finde ich so unsichtbar wie die Männer. Also bitte ausführen, oder? Weil wir in der Die Podcastin sehr oft über Sichtbarkeit und eben die Männer sind immer so sichtbar und die Frauen nicht. Also super.
Ist wunderbar, ne? Habe ich nämlich auch gedacht. Wir reden seit 5 Jahren davon, Frauen müssen sichtbarer sein in allen Kontexten und Themen. Ja. Und jetzt habe ich dieses Zitat gefunden. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Ich lese gerade ein wirklich bezauberndes und sehr lesenswertes Buch. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein Sachbuch ist, denn dafür ist es viel zu poetisch. Und dieses Buch ist von Lauren Elkin und hat den Titel Flaneuse. Flaneuse. Mhm. Frauen erobern die Stadt in Paris, New York, Tokio, Venedig und London. Das ist der volle Titel. Ja. Und es geht da um das Konzept des Flaneur, ne? Jemand, der also ziellos herumstreift, beobachtend sich zur Gesellschaft verhält, ne? Eine literarische Figur ja auch inzwischen geworden ist, der Flaneur. Aber dieser jemand ist eben immer männlich. Und die Frauen hatten viele, viele Jahrhunderte gar nicht die Möglichkeit, sich frei in Städten zu bewegen. Mhm. Und absolut. Das ist das verbirgt sich hinter diesem relativ jungen Wort, Flaneuse. Mhm. Von Flané, ziellos herumlaufen, Flaneuse. Ich habe gelernt in diesem Buch, dass es dieses Wort zwar gab, aber im Französischen Liegestuhl hieß, also so eine besondere Art von Liegestuhl nannte man wohl historisch Flaneuse, aber es bezeichnete nicht eine Frau, die
im Liegestuhl sich dahin flätzt.
Sowieso nicht und schon gar nicht eine Frau, die neugierig, beobachtend durch die Stadt sich bewegt. Mhm.
Ne? Also wenn ich mich an meinen Geschichtsunterricht richtig erinnere, mit der literarischen Figur aus dem 19. Jahrhundert, dieses Subjekt, oder also dieser quasi befreite bürgerliche, Bourgeois, der sich eben leisten kann, in den Straßen herumzuflanieren, ohne von der Sklaverei und Knechttum des Einkommens geplagt werden zu sein.
Also, der nicht arbeiten musste.
Ja, genau, jetzt merke ich gerade wieder, wie sich da die Marx'sche Diktion sich einschleicht in meine Erinnerungsfähigkeit. Ich finde aber die Idee, dass Frauen durch die Städte beobachtend, reisend, genießend, einordnend, notierend sich bewegen, nicht, finde ich wahnsinnig toll. Und ich bin eine Flaneuse. Auf all meinen Reisen, ich mache ja immer Podcasts mit den spannenden Menschen, schreibe dann Artikel, sortiere meine Kunst ein, also mache Fotos für spätere Ausstellungen und Filme und dokumentiere alles. Das ist ja wunderbar. Und ist es ein gutes Buch? Also ist es ein Roman oder beschreibt es vor allem die Flaneuse?
Es ist eben mehr als ein Sachbuch. Eigentlich hat es viel von einem Sachbuch, aber Lauren Elkin ist eine wirklich bemerkenswerte Autorin und das Buch ist auch sehr, sehr gut auf Deutsch übersetzt. Also ich finde es geradezu literarisch poetisch. Auf deine Frage zurückzukommen, ne? Also was hat das jetzt mit Sichtbarkeit zu tun? Wir erinnern uns vielleicht an unsere Ausführungen zur historischen Frauenbewegung 19. Beginn des 20. Jahrhunderts. Da haben wir mehrere Akteurinnen in den letzten Jahren vorgestellt und einmal auch über Anita Augsburg gesprochen, die bekannte Juristin, die gegen ganz viele Furchtbarkeiten ihrer Zeit angegangen ist und auch protestiert hat, unter anderem auch gegen das Bewegungsverbot, dem Frauen unterlegen sind. Und zwar hat sie sich 1902 in Berlin verhaften lassen, weil sie es einfach gewagt hat, allein über den Gendarmenmarkt zu gehen, ne, und hin und her zu laufen und fiel natürlich unter Prostitutionsverdacht. Und wurde von der Polizei verhaftet. Also so ging man eben um, jahrelang, jahrhundertelang, mit Frauen, die es wagten, alleine, selbst ermächtigt, sich Raum zu nehmen. Ne?
Ja,
und dieses Zitat, also darum geht es, ist, Frauen fielen immer auf und Frauen fallen immer auf. Egal, was wir tun, ob wir jetzt alleine in einem Café sitzen oder eben alleine durch die Straßen gehen, früher natürlich noch sehr, sehr viel stärker. Frauen wurden sofort wahrgenommen, weil sie anders aussahen, weil sie nicht ins Bild passten, weil sie nicht der Norm entsprachen. Und deswegen sagt Lauren Elkin, wir wünschen uns, genauso unsichtbar zu sein wie die Männer, also genauso wenig aufzufallen, genauso Norm zu sein. Und jetzt kommen wir wieder zur Podcasting. Wie erreicht man das? Darüber schreibt sie jetzt nichts, das sage ich. Das erreicht man eben, indem Frauen die Normalität werden, indem Frauen genauso sichtbar sind wie Männer.
Genau, also die Normalität im öffentlichen Raum. Und mir kommen ganz viele Geschichten dazu in den Sinn. Einer der wichtigsten Fakten ist eben, wir haben im Westen diesen Fortschritt erreicht. Das alleinstehende, alleingehende, alleinige Frauen, so wie Regula Stempfli in Griechenland allein essen gehen kann, dass sie das darf, nicht nur darf, sondern sie tut es und es ist absolut normal. Es war natürlich nicht so normal, weil ich ging nur zweimal auswärts essen abends.
Du
weil
warst so gerade im Urlaub, muss man vielleicht dazu sagen.
Ich war im Urlaub in Griechenland, ja. Aber ich wurde ständig angequatscht. Also eine Frau allein, ich wurde dann auch gefragt, haben Sie Ihren Mann nicht dabei? Das fand ich so sehr lustig. Und ich dann immer, nein, meine Ehefrau konnte leider nicht kommen. Einfach, weil ich das Gesicht gerne geschaut habe.
Welchen meiner 10 Männer meinen Sie denn?
Ja, das wäre die andere Antwort. Die habe ich als jung immer gebracht. Egal, aber ich finde, das war eine Assoziation und eben die wichtigste ist. Also es ist Fortschritt. Wir leben in der besten aller Welten für die Frauen im Moment. Sie kann noch besser werden, eben indem wir unsichtbar werden, im Sinne von nicht mehr immer auffallen, weil es so rar ist, dass Frauen sich ihren Raum in der Öffentlichkeit nehmen. Und da möchte ich einfach ganz klar hier wieder eine Haltung einnehmen und sagen, der Westen ist ein Fortschrittsort. Punkt. Weil genau dieser Kampf um Öffentlichkeit, um überhaupt in der Öffentlichkeit zu erscheinen, ist ja im Islam verboten. Also, und vor allem in den islamistischen Ländern, die alle eine Radikalisierung seit den 30er Jahren erfahren haben, eben und am ganz schlimmsten Ort, dem Folterort für alle Mädchen und Frauen, von Afghanistan. Afghanistan, das Millionen von Kindern, weiblichen Kindern und Frauen unterdrückt, foltert, zerstört. Und ein Thema, das nie bei Markus Lanz, Maischberger oder wie sie alle heißen, diese TalkerInnen ohne wirklichen Substanz, nie zum Thema gemacht werden.
Nie
vorkommt. Das war für mich so die Assoziation. Vielen Dank für dieses Zitat und vielen Dank für den Buchtipp. Ich habe auch noch einen. Ich habe jetzt endlich mal die 22 Bahnen gelesen. Das hast du auch schon gelesen von Carol?
Nee, ich habe es noch nicht gelesen.
Ja,
aber gut, das ist die Autorin
Wahl.
Ist ja
genau heißt
gerade
sie,
allüberall, weil sie ein neues Buch rausgebracht hat.
Die Assistentin, ja genau. Und ich habe brav mit 22 Bahnen begonnen und ich muss sagen, es ist ein unglaublich toller Roman. Über die Assistentin zerfleischen sich ganz viele und finden das völlig ein abgrundtief unterirdischer Roman, was sehr viel aussagt über die Verlagsbranche und die Buchbranche, weil die wird auseinandergenommen in der Die Assistentin. Aber 22 Bahnen ist sehr berührend. Wenn ich sage Coming of Age, aber es ist für Frauen, ein Coming of Age Roman für Frauen, ganz großartig geschrieben, ganz eine berührende Geschichte. Ich habe sie geliebt. Ich finde die Person, wenn ich sie höre in Interviews, das ist so, das passiert halt manchmal. Deshalb, Isabel Rohner erklärt uns das ja als Germanistin auch immer wieder, die Trennung zwischen Autorin und dem Stoff. Oder? Also sie als Person ist unerträglich in den Interviews. Aber es geht vielleicht Menschen bei mir auch so, dass sie meine Bücher toll finden. Aber mich nicht aushalten können.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Also. Okay, also, was hast du uns gebracht?
Ich habe etwas gebracht aus Albanien. Oh. Und zwar, vielleicht hast du es mitbekommen in den letzten Tagen, Albaniens Ministerpräsident hat eine KI zur Ministerin ernannt.
Nein, nicht wirklich.
Ja,
das,
im
das
Ernst.
Das habe ich nicht
im
mitgekriegt.
Ernst,
also du stellst mich nicht einfach auf die Probe, ob nach 4 Wochen meine Gehirnzellen noch funktionieren und einem Sonnenbrand. Ja, jetzt wirklich.
Okay. Albanien hat Ministerin nicht für KI, sondern aus KI, eine KI-Ministerin. Die hat auch einen Namen, die heißt Diella. Mhm. Was, wie ich
Nur
gelernt habe, Sonne bedeutet und natürlich keinen Nachnamen hat, selbstverständlich. Mhm. Die KI hat auch eine Gestalt, und zwar die Gestalt einer Frau. Mhm. Sie ist aber keine 18-jährige, tief ausgeschnittene, sondern
Immerhin.
Diella, ja, man muss ja schon bescheiden sein.
Ja, genau.
In den Ansprüchen. Diella ist, ich würde mal sagen, hat das Aussehen einer um die 40-jährigen Frau und sie trägt ein traditionelles albanisches, so eine traditionelle albanische Kleidung.
Ja.
Eine Tracht. Sie firmiert offiziell als Kabinettsmitglied. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Und wirbt für, ihr Zuständigkeitsbereich ist Antikorruption. Nur das soll so ihre Aufgabe sein.
Aber
das
ist doch klug.
Ja, darüber diskutieren wir gleich. So, also. Okay. Die Punkte, die ich sehe, also du sagst spontan, das ist klug. Natürlich kann man sagen, damit wird hervorgehoben die Möglichkeit, die KI bietet, und auch transparent darauf hingewiesen, dass diese Regierung offensichtlich Korruption angehen will, und zwar mit den Möglichkeiten von KI, kann man ja sagen. Mhm. Wo ich tatsächlich Probleme sehe, ist, warum muss man KI vermenschlichen? Warum muss man sie zu einer Ministerin machen? Also ihr nicht nur ein menschliches Antlitz geben, sondern auch sagen, du bist zuständig für ein Ressort, du bist verantwortlich, und damit auch suggerieren, eine KI kann das. Und eine KI kann das auch ohne Anleitung. Das ist Führung, KI, Ministeramt. Und warum personifiziert man sie als traditionell gekleidete Frau? Und da schiebe ich gleich die Erklärung hinterher. Oder vielleicht möchtest du.
Nee, bring noch die Frau, ich bin noch am
Nachdenken.
Weil es
Vertrauen schaffen soll. Ne? Eine Frau im traditionellen Outfit soll Vertrauen schaffen, soll auch harmlos wirken. Sie hat keinen Nachnamen, sie ist nur Diella. Vertraut mir, ich bin Diella.
Du hast auch ganz verschiedene Ebenen angesprochen.
Absolut.
Also erstmal hast du eine sexistische, weil sonst wird es wirklich zu komplex. Das ist mal eine klassische, kluge, sexistische Analyse. Oder? Es geht nicht an, dass Autos, Werkzeuge, Maschinenteile A vermenschlicht und B nicht nur vermenschlicht, sondern quasi verweiblicht werden. Das ist einer der großen Themen der Moderne, dieses Prothesen, der Prothesen, des Prothesengottes, auch des Kapitalismus, in dem alle Objekte verweiblicht werden, sexy gemacht werden oder Sex Sells quasi.
Alexa.
Und, ja, genau.
Räum
genau.
die Küche auf, sage ich immer, aber das also, stimmt ja gar nicht. Ne?
Genau,
Alexa mach Musik. Ja.
Also immer diese Sklavinnenposition, die mit weiblichen Stimmen besetzt wird. Also da finde ich, da können wir auch mal eine ganz eigene Sendung dazu machen. Das ist eine sehr wichtige und sehr kluge Kritik. Also das müssen wir einfach jetzt mal so stehen lassen, dass der Sexismus daran ist, dass eben Instrumente, Sklaven, Hilfestellungen für Männer und Frauen quasi von mit Frauenstimmen, Frauenbusen, Frauenkörpern, Frauenkleidung identifiziert werden. Also diese Kritik absolut geschenkt. Dann die zweite Kritik ist quasi, politisch. Wenn ich es richtig verstanden habe, die politische, dass eben eine KI einen Ministerposten kriegt. Und das ist natürlich ganz gegen Hannah Arendt, weil Politik wird immer unter Menschen verhandelt und nicht unter Maschinen. Oder? Also wenn sie unter Maschinen verhandelt wird, ist keine Politik mehr, sondern ist es ein totalitäres System. Mm. Das genau so beschreibt sie das. Oder? Also diese Kritik, die schenke ich dir auch. Also finde ich auch. Also Ministerin, why stupid und so alles. Was ich hingegen großartig finde, ist die Transparenzmachung, könnte man machen, indem eben die KI gegen Korruption tatsächlich die Fragen, also dass du das dokumentierst, oder? Also wenn du einen öffentlichen Auftrag hast in Albanien, dass du den einspeist in die KI und ganz klar sagst, wie muss die Ausschreibung lauten, welche sind die Kriterien, dass hier nicht letztlich der Filz, das Beziehungsnetz darüber entscheidet, wer diesen Auftrag kriegt. Und dann drittens auch noch, wie können trotz allem, trotz diesem idiotischen öffentlichen Ausschreibungsscheiß, ich habe dir dann gerade ein gutes Beispiel dazu garantiert werden, dass auch die nationalen Interessen von Albanien doch noch gewährt werden. Oder das sind alles so, wenn du das alles transparent machen würdest, also quasi die KI als Regierungshilfe, dann finde ich es echt cool.
Das ist super, selbstverständlich, darum sage ich, ne, am Anfang. Ja. Na, was versucht er damit transparent zu machen, dass er das nutzt? Aber das macht man nicht, indem man suggeriert, eine KI hat die Verantwortung. Das macht man nicht, indem man so tut, als könnte eine KI-Ministerin sein.
Ja.
Wo führt das hin, wenn man es konsequent zu Ende denkt? Warum kann die KI nicht 2, 3, 4 Ressorts haben? Warum braucht es überhaupt eine Regierung, die KI kann das doch alles? Und warum braucht es Parlamente als Herzkammern der Demokratie, wo man doch der KI sagen kann, du hör mal, wir haben in unserem, ich weiß nicht, wie viele Parteien in Albanien so aktiv sind, aber wir sagen mal hier, ne, 5 Parteien, die denken so und so, damit füttert man die KI, guck mal, das ist jetzt ein Referentenentwurf, mach mal eure Position dazu, du kannst sogar Verhandlungen oder Reden, Debatten KI generieren, ne? Du kannst ja wirklich Leute aufmarschieren lassen und die Positionen da, also du kannst Demokratie vorspielen mit KI.
Ja, genau.
Und das ist das Ende und ich finde es super, dass du da auf Arendt direkt zu sprechen kommst. Das ist totalitär.
Das ist also, absolut totalitär. Jeder automatische Prozess, das ist der Unterschied und das begreifen die seltensten Hannah Arendt-Schreiberinnen, Schreiberlinge und Schreiberinnen. Also wirklich, da wird so viel Bullshit betrieben. Sie haben es echt nicht begriffen. Politik ist nach Hannah Arendt ganz klar immer unter Menschen, öffentlich und als Gleiche vor. In einem öffentlichen Raum eben die Freiheit, frei zu sein. Und alles, was automatisierte Prozesse sind, und die kannst du einsetzen und die müssen eben auch unter Gesetz gestellt werden. Ja, also das ist ganz klar in den Massengesellschaften. Aber alles, was automatisierte Prozesse sind, die brauchen eben eine politische Legitimation durch Menschen und die gemeinsam geteilte Welt durch Politik. Und wenn sie keine politische Legitimation haben, sondern eben ernannt werden, eben wenn sie aus automatischen Prozessen miteinander interagieren, dann ist es totalitär. Punkt. Wirklich ganz, ganz wichtig. es hat natürlich kein Mensch so eine kluge Kritik wie die Isabel Rohner und die Regula Stempfli gebracht, oder? In den
Nein,
Artikeln.
Es ist mehr so, oh, Albanien hat die erste KI-Ministerin oder die erste KI-generierte Ministerin.
Ja, immer und dieses Episodenhafte.
Und es gibt so keine Grautöne. Dumm. Und ich fand das sehr, sehr gut, dass du gesagt hast, ja, ja gut, aber die Nutzung von KI kann ja wirklich gut sein zur Bekämpfung von Korruption.
Ja, du kannst es transparent machen. So wie ich, also weißt du, wenn ich eine Vorlesung halte, oder? Dann mache ich ja transparent, welche Quellen, welche Bücher. Also ich erkläre ja den Prozess meines Denkens. Ich weiß, das unterscheidet mich von allen, also von den meisten, den Professorinnen und Professoren, die jetzt nur noch Ideologie-Bullshit vorlesen. Aber eigentlich ist es ganz normaler Prozess, auch in der Wissenschaft, dass du, und eben beim Regieren genau gleich, du machst es transparent. Du hast eine KI gegen Korruption. Und dann machst du transparent, wo du sie wie einsetzt. Und dann lässt du das Parlament auch mitentscheiden und zeigen, ach ja, da haben wir auch eine Wahlmöglichkeit, welche Ausschreibungsform nehmen wir, weißt du, in den Kommissionen und so. Und da bin ich überzeugt, da würde die KI wahnsinnig viel helfen, oder?
Ja, als transparent genutzte Software, nicht personifiziert als Ministerin.
Ja,
das
genau.
Also ich hab das nur gesehen und dachte, wie blöd, wie dumm sind die Menschen. Denn natürlich
Männer.
Kannst du dann auch sagen, oh,
wie dumm sind
hat,
die Männer, sorry.
Es wird halt weiter korrumpiert in Albanien. Ist die Ministerin schuld? Weißt du?
Ja.
Also
ja,
es
ja.
ist.
Ja, ja. Nein, du hast ja noch die dritte Ebene. Diese Verharmlosung der Maschine eben durch eine weibliche Figur. Das ist ja nicht nur die sexistische Ebene und die politische Ebene, sondern das ist ja noch eine Ebene dazu, nämlich
die
Banalisierung, die totalitäre Banalisierung von menschlicher Würde. Und das finde ich ganz, ganz, ganz gefährlich. Gerade in Albanien, das auch ein sehr rückständiges und rückschrittliches Land ist. Womit ich einfach hier angekommen wäre, dass ich jetzt von jetzt an wirklich nur noch von rückständig oder also hinterwäldnerisch, also ich werde alle Begriffe wieder hervorkramen, die verboten sind. Weil es tatsächlich einen Unterschied macht, als Mädchen und als Frau, ob ich in Deutschland lebe oder in Albanien oder in Afghanistan. Ich möchte es einfach, ich hasse es. Also ich habe das jetzt auch wieder erlebt, also nur so ansatzweise, aber so diese Gleichmacherei der Generation der Zoomers und der Millennials, die wirklich irgendwie das Gefühl haben, ja, also die Kultur der Sklaven, also so nennen sie es natürlich nicht und auch nicht mit der Stimme, aber irgendwie vergleichen chinesische Unterdrückungssysteme des Reichs der Mitte oder das russische Zarenreich mit der Leibeigenschaft vergleichen mit den, also auf die gleiche Stufe setzen wie mit dem emanzipativen Schweiz oder Frankreich im 19. Jahrhundert. Das macht mich wahnsinnig. Und das hat natürlich mit dieser kodierten absolut Dummheit zu tun, dass es keine Historie mehr gibt. Auch das ein Zeichen bei Hannah Arendt von Totalitarismus. Wer die Geschichte auslöscht, alles gleichzeitig macht, ist totalitär. Schreibt sie auf der Seite 22 in meiner alten Ausgabe. Also gerade ganz am Anfang. Dieses Auslöschen von Geschichte. Und da sind wir mittendrin. Also wirklich spannend. Merci für dieses Beispiel.
Das was hast du mitgebracht?
Habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe was ganz anderes gebracht. Ich möchte ganz kurz etwas erzählen. Also Robert Redford, einer meiner, das zeigt mein Alter, also er ist 1936 geboren und ist eben 2025 gestorben, ein Jahr vor seinem 90. Geburtstag. Bin ich noch nicht gerade so weit, aber Robert Redford, und ich war völlig schockiert, dass der eben 30 Jahre älter ist als ich. Ich habe immer gemeint, ich habe wirklich für den geschwärmt, ich habe immer gemeint, er sei so 10 Jahre oder 20 Jahre älter. Also in den letzten 20 Jahren habe ich mich nicht mehr so mit ihm beschäftigt, aber so in den Studierendenjahren, also 80er, 90er Jahre, war er einer meiner großen Helden. Der aber sein Heldentum verloren hat mit dem absolut unterirdischen Film, der da heißt, das ein unmoralisches Angebot. Indecent Proposal 1993. Da geht es darum, dass der Robert Redford ein Multimilliardär ist, wirklich Milliardär, wieso wird er auch genannt, also ein Kapital mit Charme. Und die Demi Moore, eben der ich habe ganz ähnlich ausgesehen wie sie mit den kurzen Haaren, als Objekt, deren Körper, Begehren und Loyalität sich eben bepreisen lassen, respektive kaufen lassen. Und ich weiß noch, das war einer dieser, oder da gab es noch kein Social Media, und all diese Filme wurden Box-Office-Hits, also Millionen von Menschen haben diese Filme gesehen.
Sag mal, ist das der Film, wo er zu einem Paar sagt,
yes,
ich geb eine Million. Euch eine ja. Million Dollar, wenn sie eine Nacht mit mir verbringen. Das
genau.
ist das.
Genau,
ich habe diesen Film nie gesehen, weil ich diesen Teaser, also ich kann mich erinnern, also ich war damals Teenager und ich habe das mitgekriegt und mich widerte das so an.
Ich habe mich so wahnsinnig aufgeregt. Aber ihr müsst jetzt quasi Mitgefühl mit mir haben. Ich war genauso in einer Bubble von seit Madonna, also der Sängerin, die ich auch total verwerflich fand, jetzt nicht mehr, aber so diese Fetischisierung der Warenwertung nach dem Fall der Mauer. Und das möchte ich eben schnell erklären. Von Pretty Woman zu Fight Club, neoliberales Begehren und die Warenwertung des Menschen, oder kurz, Frauen sind käuflich, und dies seit spätestens dem Fall der Mauer 1989. Ein paar Beispielen der Filme, ganz, ganz kurz. Das Kino war in meiner Zeit als Studentin der kulturelle Code, oder so wie jetzt die Social Medias oder die Memes. Also das Kino war für uns der kulturelle Code, der das Publikum für bestimmte Kulturrichtungen prägniert hat und präpariert hat. Oder? Und ich sage eben für den Neoliberalismus, also der Fall der Mauer, es gibt keine kommunistische Konkurrenz mehr zum wild galoppierenden Finanzkapitalismus, der ja nicht ein Warenkapitalismus ist, sondern quasi ein Finanzkapitalismus, der sich völlig von der Realwirtschaft abgekoppelt hat, was sich dann auch in den Codes zeigt, weil ich immer wieder sage, die Codes haben sich von der Wirklichkeit abgekoppelt. Also wir werden auch alle quasi zu körperlosen Wesen, oder eben, wie Isabel Rohner das so schön gezeigt hat, wir werden nicht nur zu körperlosen Wesen, sondern wir werden dann quasi zum Bild, als Frau, vor allem als Bild zur Maschine gemacht. Also, und meine These war eben, diese Filme haben alle die Warenwertung der Frauen mit Glamour und Glitzer ausgestattet. Und sie ebneten den Weg für die pornografisierte Kultur und den digitalen Kapitalismus. Und ich finde das echt geil. Ich habe das in mehreren Schriften auch schon gebracht, aber ich möchte euch das schnell zeigen. Pretty Woman ist so ein anderer Film, den ich abgrundtief hasse. Obwohl ich die Schauspielerin und den Schauspieler liebe. Weißt du, wirklich, aber es ist eine märchenhafte Prostitution, das ist übrigens 1990, Richard Gere und Julia Roberts als neoliberaler Mythos, der sich alles kaufen kann. Weißt du, du kannst alles als Dienstleistung definieren. Die Prostituierte wird durch Luxus und Konsum von weiteren Körperöffnungen oder Menschenfleischverkauf, wie ich es nenne, erlöst. Die kodierte Botschaft hier ist, und die hat das alles vorbereitet für deine Generation, Isabel Rohner, und die Jüngeren, die jetzt eben von ja, Sexarbeit ist Empowerment, solange ein bisschen Geld dabei im Spiel ist, oder? Ich kotze, Entschuldigung. Das strukturelle Ausbeutungsverhältnis wird trivialisiert in diesem Film, und das ist wirklich ein Box-Office, und ich kenne keine, die nicht sagen würde, sie liebt Pretty Woman. Und Prostitution wird als freie Wahl inszeniert. Also das ist einer Film. Dann vom unmoralischen Angebot, das Preisschild auf der Intimität, habe ich schon erwähnt. Also der Film, eben eine Million, damit ich mit deiner Frau schlafen kann. Allein das Besitzverhältnis fand ich ja auch schon so zum Kotzen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mehrmals sagen muss, oder? Aber quasi, es ging um den Mann, der seine Frau anbieten kann, einem anderen Käufer, oder? Das ist neoliberale Logik pur. Liebe wird zur Markttransaktion, und Nihilismus, was bleibt vom Menschen ohne Seele übrig, der Körper. Das ist meine Biopolitik-Kritik. Und der Film ästhetisiert damit die weibliche Erniedrigung, inszeniert sie als moralisches Dilemma statt als strukturelle politische Kritik. Genau wie Isabel Rohner, wir haben uns nicht abgesprochen, aber genau wie du es aufgezeigt hast an dieser KI-Ministerin in Anführungszeichen. Und als Zöckerchen, was das Schlimmste ist, und hier kommt der Spoiler, die wunderbare Demi Moore, die eigentlich wirklich für weibliche Unabhängigkeit und Freiheit steht, kehrt dann ganz am Schluss zu ihrem absolut toxischen Typen zurück. Also ich finde ja die Frau dort, also ihre Rolle ist wirklich extrem spannend, weil es eigentlich zeigt, da ist eine Frau, die ist unabhängig, frei, hat sich auch ihre Liebe frei gewählt, wird aber vom Patriarchat unter zwei Männern verkauft. Und jetzt, dann bin ich schon am Schluss mit dem Exkurs und dann kommt es natürlich zu meiner absolut abgrundtiefen Hassserie. Sex in the City. Das Begehren als Lifestyle-Produkt. Der Übergang vom Kino zur Serie, oder zur Serie, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Serie,
danke. Carrie Bradshaw und Co. gerahmt, framed, definiert, identifiziert von zwei schwulen Männern, die ihre schwule Sexualität auf die Frauen produziert haben und projiziert haben und seit 20 Jahren Frauen quasi zu besseren Schwulen machen, damit sie ihre Männer, auch heterosexuellen Frauen, zu besseren Schwulen machen, damit sie ihre Männer sexuell besser bedienen. Es ist sowas zum wirklich unterirdische Stufe, haben den Sex zum wahren Fetisch gemacht. Schuhe, Cocktails, Orgasmen, alles wird seitdem zum Konsumartikel. Die weibliche Emanzipation erscheint diesen Tussis und Tussen und schrecklichen Menschen, mit denen wir uns alle umgeben und die wir eigentlich lieben möchten, aber für die ist es so inkarniert und im Fleisch übergegangen, dass die weibliche Emanzipation eine biopolitische Marktentscheidung ist und eben der Befreier quasi die technisierte Sexualität. Deshalb hat meine Generation, also die jüngeren Generationen, weil ich mit denen jetzt gerade Wochen wieder verbracht habe, die Millennials und die Zoomers sind total underfucked. Also die haben keinen Sex. Sie haben vor allem keinen normalen Sex. Auch dieses Wort bringe ich mal. Und meine letzte Bemerkung, all diese kulturellen Phänomene haben dazu geführt, dass heutzutage jede Anormalität, ich nenne es so, jede Perversität, jedes unterirdische sexuelle Handeln, das wirklich zum Kotzen ist, ich rede von Marquis de Sade etc., dass das als aufklärerische Pose zelebriert wird auf dem Arsch, Entschuldigung, all diese schönen, jungen Frauen, die vor allem auch der heterosexuellen Frauen, die eigentlich nur einen Partner möchten, um auch Kinder zu haben oder um eine Karriere zu machen, um als Frau Frau zu sein. Aber was die Zoomers und Millennials heutzutage alles im Bett leisten müssen und dann überhaupt keinen Spaß mehr haben, aber ständig davon reden und wie Sex, also eben quasi diese Homosexualisierung der Normalität, also im Sinne von schwule Sexualität, die schon immer ganz krass anders war, seit sie befreit ist. Oder?
Ne? Nein. Auch nicht nur.
Nein. Es gibt ganz normale, stinknormale schwulen Pärchen, oder? Aber und allein wenn ich normal sage, höre ich schon das Geschrei im Hintergrund, oder? Und das hat gemacht, dass pervers beispielsweise heute paraphil heißt. Leute, das heißt Sex mit Kindern, mit Tieren und jede abgrundtiefe, verabscheuungswürdige, ins Gefängnis zu lebenslang verurteiltbare Sexualität wird jetzt als paraphil, das heißt, das ist griechisch, paros, also das Gleiche und viel, also wird auf die gleiche Ebene von Liebe gestellt. Also jede mögliche Perversion, du darfst eben nicht mehr Perversion nennen, die wir auch noch als Perversion, ich finde eben Tabu sind großartig für die Sexualität, oder? Das heißt jetzt nicht, das ist eine konservative, fundamentalistische Schwarz-Weiß-Optik, Leute. Sondern, aber es wird, jede Perversion wird jetzt als Paraphilie betätigt. Das heißt, also sie ist eigentlich ein Fetisch oder eine sexuelle Vorliebe unter der anderen. Insbesondere Sex mit Kindern. Und ja, es geht genau um diese Normalisierung.
Du, und diese Normalisierung hat morgen einen Zwischenhöhepunkt in Deutschland. Also wir zeichnen gerade auf, es ist der 25. September, Donnerstagabend. Mhm. Und morgen am 26. September gibt es einen Vorstoß im Deutschen Bundesrat. Das heißt, die Kammer der Länder auf Initiierung von drei absurderweise auch noch CDU mit regierten Ländern, nämlich Berlin, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. Die bringen nämlich einen Antrag ein, um das Grundgesetz zu ändern. Und zwar Artikel 3, den wunderbarsten Artikel unseres Grundgesetzes. Ne? Also er beginnt mit: Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der Staat wirkt auf die Beseitigung bestehender Hürden hin. Niemand darf aufgrund seines Geschlechts, seiner Rasse, seiner Herkunft diskriminiert werden. Vielen Dank. Also bitte alle nochmal nachlesen. Die drei Länder sind aber der Meinung, das reicht nicht zu sagen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und niemand darf diskriminiert werden und benachteiligt werden. Unter anderem aufgrund des Geschlechts, ne? Das müsse ergänzt werden um sexuelle Identität.
Eben, das ist Totalität.
Und niemand kann definieren, was das ist.
Ja.
Außer die Pädophilenvereinigungen, yes, die seit den 1990er Jahren immer sagen, wir sind eine sexuelle Identität, wir sind keine Perversion.
Genau.
Wir sind eine sexuelle Identität. Yes. Wir müssen auch geschützt werden.
Genau.
Und genau das passiert. Und die meisten Leute sind nicht, also die auch morgen entscheiden werden, haben keine Ahnung. Die denken, es geht um den Schutz von Schwulen und Lesben. Und jetzt gibt es den wunderbaren, wunderbaren Florian Greller von Just Gay Germany, der gerade alles in seiner Möglichkeit Stehende tut, um darauf aufmerksam zu machen: Nein, die Homosexuellen wollen das nicht. Sie sind geschützt durch den bestehenden Artikel 3. Und bitte, liebe Politikerinnen und Politiker, definiert doch mal sexuelle Identität.
Ja.
Und zwar rechtssicher.
Nein,
Das Schlimme ist wirklich, was passiert jetzt? Ne? Bundesrat wird morgen darüber verhandeln. Und sollte der Bundesrat diesem Antrag zustimmen, geht das Ganze an den Bundestag und da braucht es eine Zweidrittel mehr.
Immerhin für das Grundgesetz,
Genau. Ja. Aber ich meine, die Linken, die Grünen und die SPD, genau, die reiben sich die Hände, dass ausgerechnet die CDU so einen Vorstoß macht.
Sie sind dumm wie Brot, ja. Völlige Nichterkennung eben von Politik. Ja. Sexuelle Identität ist nach Hannah Arendt privat und hat in der Politik nichts zu suchen. Und
Sexualität ist privat.
Genau.
Was soll denn sexuelle Identität sein?
Also ja, Sexualität
ist
privat.
Ich bin eine sexuell aktive Frau. Ich frage mich, was ist meine sexuelle Identität? Ich würde sagen, ich habe keine.
Keine Ahnung,
was das ist.
Und sie ist millionenfach unterschiedlich, oder? Und ich finde, aber es ist toll, wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist so ein genaues Beispiel dessen, was ich hier aufgeschrieben habe. Die Logik von Prostitution, Pornografisierung und absoluter Perversität, unter anderem der Kindervergewaltiger. Kindervergewaltigung. Es ist mir scheißegal, ob da irgendeiner ein Begehren hat. Die sind krank.
Und jetzt
Vor denen muss ich die Gesellschaft schützen.
Ja, und jetzt dreh es nochmal um. Jetzt stellen wir uns vor, wir hätten so ein Grundgesetz, wo das drinsteht.
Ja.
Und dann hast du so einen Fall von
einem
60-Jährigen mit einem 4-Jährigen.
Ja,
ja. Kind. Und der sagt dann aber beim Prozess, naja, aber das war das Begehren des Kindes. Das Kind hat auch eine sexuelle Identität.
Genau.
Wow, run as fast as you can.
Aber run. Das ist wie in den 60, ja, absolut. Aber Das ist wie OnlyFans, Instagram, weißt du, diese OnlyFans, diese Prostitution und Pornografisierung zieht sich durch diese Biopolitik als Kreditpunktesystem durch, oder? Kreditscore des Begehrens, und es wird dann theoretisiert und vom körperlichen Erleben losgelöst, oder?
Yeah.
Und allein die Idee, dass alle unterirdischen sexuellen Vergewaltigungs- und Perversionsfantasien und Körperöffnungen, und ich weiß, ich will gar nicht daran denken, dass die als gleichberechtigt von einer würdigen, mit einer würdigen Sexualität dargestellt werden. Das geht einfach nicht.
Nee, aber
und das ist der Fehler. Und das ist der Fehler seit der Aufklärung mit diesem Marquis de Sade, die alle meine Freunde und Freundinnen, wirklich alle ausnahmslos, also außer Isabel Rohner, als klassische, alle Philosophen und Philosophinnen, die sich da so vornehm herauspützeln und diesen absolut ungrundtief bösen, Sadisten, perversen Dreckskerl als Aufklärer wie irgendwie Voltaire, der ist zwar auch ein riesen Scheiß Antisemit. Sorry, ich bringe eine Frau. Olympe de Gauche setzen.
Ja, und bald kann man dazu ja auch noch singen. Denn ich habe gerade, als du deine Filmkritik vorgebracht hast, habe ich gedacht, Pretty Woman, da war doch vor kurzem was, habe ich mal eben gegoogelt. Also Pretty Woman gibt es jetzt auch als Musical.
Ah, Wahnsinn.
Und das ist schon absolut absurd, ne? Das ist wirklich absurd.
Also ich bin total schockiert. Erstens mal war es keine Filmkritik, sondern eine philosophische Exegese der Filme. Und du kannst währenddem ich rede googeln. Also ich bin, also wirklich, diese jungen Generationen machen mich völlig fertig, oder? es ist wirklich schrecklich, und ich weiß, mit Pretty Woman habe ich so viele Diskussionen gehabt mit dem Vater meiner Kinder, weil er den Film fantastisch fand. Und da kam dann immer wieder der Satz, Regula, do you really always have to be so difficult? Oder musst du mir jeden Spaß verderben? Oder es geht dann immer um das. Natürlich ist der Film gut gemacht, das ist geile Musik. Julia Roberts ist bildschön, der Richard Cheery ist genial. Also ich würde den zahlen, um mit mir, nein, eben nicht, aber das
ganz
war so lustig. Eine Freundin, nein, eine Freundin von mir hat schon damals die Joey hat schon damals sehr lustig gesagt, weil ihr Mann hat sie gefragt, und würdest du für eine Million mit Robert Redford schlafen? Und sie, yes, of course, aber ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen Geld sparen. Also das fand ich dann lustig. Oder? Aber ich weiß noch, die großen Diskussionen und mein Unbehagen, und das ergießt sich dann immer in philosophischen Exegesen. Ich möchte noch nur
ich hätte dazu noch zwei Sachen, was mir gerade in den
Ah, unbedingt, okay, go
jetzt.
Ahead. Ja,
also passt. Erstens, ne, diese, wir wachsen damit auf, dass wir Prostitution nicht nur als normal indoktriniert bekommen, sondern auch noch als glitzernd. Das finde ich schön an deinem philosophischen Exkurs, ne? Dass du sagst, dass also vorher gab es ja schon viele, viele Filme mit Prostituierten. Bill Maher übrigens hat mal so einen Kurz-Sketch gemacht in seiner Show. Und Bill Maher, nein, ich sage jetzt nichts, ist egal. Ja. Jedenfalls hat er so einen Kurz-Sketch gemacht, wo er mal alle Filme, die für einen Oscar nominiert waren, wo es um eine Prostituierte ging, zusammengesetzt hat, so in einem Schnelldurchlauf. Und es waren enorm viele. Mhm. Also die Prostitutionsverklärung in Hollywood ist seit den 50ern da. Also immens.
Ja.
Dann
passt, darf ich schnell? Christentum, Stichwort Christentum, wir alle nicken. Klassisch die Zweiteilung von Frauen in die antagonistischen Frauenfiguren, Maria oder Magdalena. ist klar. Und über die Maria, über die Mutter machst du keine Filme, aber über die Magdalena, die Prostituierte, machst du 100 Millionen Filme. Schon spannend.
Ja, aber das weißt du, durch diese Normalität, es gibt ja kaum Krimi, wo nicht eine Prostituierte vorkommt. Also ja. Die Prostituierte sind überall.
All in.
Und ist wahrscheinlich eine der häufigsten Besetzungsrollen, die Frauen überhaupt angeboten wird.
Ja.
Was ja auch furchtbar ist für die ganze Industrie, aber natürlich auch für uns, die wir das gucken.
Ja.
Und das normalisiert. Und wozu führt das? Darauf hat das ebenfalls fantastische Netzwerk Sisters, was es bundesweit gibt, hingewiesen diese Woche auf Instagram. Ich empfehle allen, folgt den Sisters. Sie haben verschiedene Accounts, auch das kam jetzt von den Sisters e.V. und von Sisters Nürnberg. Die haben darauf hingewiesen, dass verurteilte Straftäter in Gefängnissen, die dürfen in einigen Fällen nachgewiesenermaßen oder durften Prostituierte aufsuchen. Wo ich mich direkt gefragt habe, auf welche Kosten, auf wessen Kosten, auf Steuergeldkosten. Und ich würde mal sagen, ich befürchte ja. Und das ist irre, das ist absolut irre. Also mal abgesehen davon, dass diese verurteilten Kriminellen Sex haben, also ihre sexuellen Triebe ausleben sollen dürfen, als was? Als Menschenrecht?
Sorry, Sexualität ist kein Trieb.
Aber was ist denn mit den Prostituierten? Also werden die vorher gefragt, werden die vorher informiert oder gefährdet man die einfach? Ist das einfach so, naja gut, also die brauchen jetzt mal wieder ihre Macht, Dominanzspielchen ausleben, kann man ja kaufen. Ist ja normal, in Deutschland ist das normal. Also machen wir das doch. Und das ist unfassbar. Das ist so ein Riesenskandal und die Sisters haben darauf hingewiesen.
Ja, und es ist das totalitäre Tabu, dass die wirkliche öffentliche Politik rund um den Frauenkauf nicht diskutiert wird, ist ja ein Tabu in den Medien. Das fasst kein Journalist an, oder außer positiv. Und übrigens, meine philosophische Exegese war natürlich nicht nur quasi mit Glanz und Glamour die Prostitution verkleiden, sondern es ging darum, wenn alles ein Preisschild trägt, verschwindet das Politische im Spektakel. Möchte ich doch noch bringen.
Wunderbar.
Oder die Linie von Julia Roberts Lächeln zur Pornhub-Oberfläche ist kein Zufall, sondern hat System. Das war noch mein.
So, und jetzt bringe ich noch ein Beispiel, nämlich eine Gurke der Woche. Und die passt, als hätten wir uns wochenlang vorbereitet auf den heutigen Austausch. Was wir natürlich haben. So, am 22. September war auf Spiegel Online zu lesen in der Rubrik Spiegelgeschichte. Ich lese vor, Überschrift. Prostitution im Militärlager. Mit wem römische Soldaten Sex hatten. Und dann kommt der Teaser. Einfache römische Soldaten aus Militärlagern hatten häufig Sex mit Prostituierten und Sklavinnen. Die Frauen kamen wohl auch aus Germanien. Ist das der Teaser des Grauens?
Mhm.
Unfassbar. Ich meine, man muss ja schon fast froh sein, dass da nicht steht, römische Soldaten hatten häufig Sex mit Sexarbeiterinnen. Ne? Das wäre ja noch die Steigerung gewesen. Aber dann dieses,
sie hatten der Sex. Der Spiegel wird das jetzt gerade korrigieren in dieser Hinsicht.
Aber mit Prostituierten und Sklavinnen. Ja. Und dann stand, die Frauen kamen wohl auch aus Germanien.
Ja,
auf Kaffeefahrt wahrscheinlich. Also mit dem Tennisclub. Also unfassbar.
Eigentlich sollte
Und damit werden wir jeden Tag zugeschissen.
Ja, wir werden zugemüllt. Es ist, das Problem ist, und ganz ehrlich, Isabel Rohner, wir waren vor deiner Geburt, da war ich zwar auch noch Kindchen, aber vor deiner Geburt, die schon fast bei der Jahrhundertwende liegt, waren wir viel, viel weiter. Wir waren so viel weiter. Wir waren so viel weiter. Und es ist, als würde sich in dieser kodierten körperlosen, neuen, ideologischen Brave New World, alle Fortschritte, die Frauen, die Heldinnen, auf den Schultern wir stehen, zunichte gemacht, zugunsten von Social Media Trends oder von tatsächlich Männerkumpanei. Also die Prostitution, dass es die immer noch gibt in Deutschland als Bordell Europas, das ist wirklich der Sklavenmarkt und der größte Skandal pur. Und auch der schafft es nie in die verdammten Talkshows, die wir immer noch mit unseren Gebührengeldern zahlen. Oder ich habe da noch einen Satz gemacht, oder Catcalling soll offensichtlich strafbar werden, war auch in der Berliner Zeitung. Oder Catcalling, das heißt, wenn Bauarbeiter dir nachpfeifen, oder? Dafür wird die Scharia eingeführt, oder? Also, wenn die Bauarbeiter, oder? Ich finde ja die Unterscheidungskraft beim Sex, finde ich ja wahnsinnig spannend, oder? Also eben, Sex ist nur dann toll, wenn du ihn fucking kaufen kannst, oder? Und wenn du ihn gratis gibst, muss er wahnsinnig reguliert werden. Weißt du, wird er ganz unter Strafe gestellt. Da müssen alle jungen Männer zuerst mal dreimal fragen, darf ich jetzt einen Busen anfassen? Darf ich jetzt auf den Hintern fassen, oder? Wenn kein Geld fließt. Wenn Geld fließt, ist sogar Vergewaltigung ist erlaubt. Ja, und das ist eigentlich mein Punkt meiner philosophischen Exegese, die auch noch wichtig ist. Eben der Neoliberalismus, das alles käuflich ist, mit Warenetikett und Preisschild.
Nur und ja, dass du damit. Ja, aber kauf dir alles, was du willst. Kauf dir jede Änderung,
ja, genau,
die du
genau
ausüben
und
willst.
Frei darfst du überhaupt nichts mehr machen. Weißt du, wir sind nicht mehr frei. Wir sind erst dann frei mit all den Perversitäten, wenn wir dazu Geld zahlen. Aber wenn wir ganz normalen Sex haben wollen, werden wir unter Verdacht gestellt. Das finde ich spannend.
Das ist sehr spannend.
Oder darüber mal nachdenken. Dass all das, was wir als normale Charmiererei, Flirterei oder eben, also weißt du, wenn sich irgendein Typ, also jetzt in meinem Alter, ich finde, junge Frauen muss man immer schützen, aber in meinem Alter, also wenn sich in Griechenland eben, wenn sich die Typen da an mich rangemacht haben, weil sie gedacht haben, oh, die Frau ist allein, die muss ich unbedingt begatten oder irgendwie so. Also, sorry, die sind mit mehr als einem blauen Auge nach Hause gegangen, oder? Die werden das nie mehr machen. Weil es so erniedrigend, weil ich so laut sein kann, weil ich so direkt sein kann, weil ich die Typen
ich dachte,
dermaßen
sie mussten sich völlig erniedrig- verausgaben und jetzt können sie nicht mehr.
Ja, das könnte auch sein, ja. Aber es gab kein begehrenswertes Liebessubjekt für mich, oder? Also sonst wäre das natürlich ganz anders gewesen. Aber nochmals, denken wir doch alle mal darüber nach, dass wenn Geld fließt, uns alles erlauben dürfen, die gröbsten Perversitäten. Oder eben wenn wir uns als Frauen verkleiden, dann ist alles erlaubt, oder? Aber wenn wir ganz normalen Sex haben oder einfach im normalen, freien, offenen, einer offenen Gesellschaft herumlaufen wollen, auch reden wollen, wie wir wollen und vor allem auch Sex haben wollen, wie wir wollen, dann wird es strafbar gemacht. Und das ist schon ein Trend, der zu der philosophischen Exegese der Biolpolitik passt.
Ja, ja. Sehr, sehr klug, sehr traurig, sehr.
Kann ich noch öppis? Kann ich noch ganz was?
Kannst du noch öppis?
Scheiße,
sagen.
Ja, genau. Entschuldigung, ja. Liebe Echt, deutsche Hörer und Hörerinnen. Apropos, da habe ich auch gerade wieder so einen E-Mail-Austausch gehabt. Also die Deutschen, liebe deutsche Frauen, wenn ihr keine Fremdsprachen könnt, dann ist es okay. Ich werfe Ihnen und euch nichts vor. Aber wenn ihr absolut kein Ohr habt für irgendeine Fremdsprache, nicht mal für ein dialektgefärbtes Hochdeutsch, dann tut ihr mir wahnsinnig leid.
Was ist
und ich finde die Arroganz so zu tun, als wäre eine Autorin, die nicht ein perfektes Hochdeutsch spricht oder schreibt, keine wirkliche Autorin. finde ich unterirdisch.
Wie? Solche Zuschriften hast du bekommen?
Ja, genau. Oh, es ist wirklich unterirdisch. Ich habe noch was.
Ich stelle mir gerade vor, dass wie die Schreiberinnen Urlaub auf Mallorca machen und im fließenden Spanisch
genau.
ihre Sangria bestellen.
Genau. Ich habe noch etwas, wie krank dieser ganze Trumpism ist. Also Trump ist, also nicht krank, sondern wie völlig bescheuert manchmal, nicht manchmal, immer, wenn es um Trump geht, Journalisten und Journalistinnen sind. Also Trump kann, der könnte den Weltfrieden organisieren und die Journalisten und Journalistinnen würden ihn immer noch irgendwie aufhängen. Aber Trump hat ja gesagt, Paracetamol sollte in der Schwangerschaft, schadet schwangeren Frauen, also oder respektive den Babys, könnte Autismus fördern, oder? Riesenskandal, der Trump ist ein Esoteriker und es geht doch nicht und er soll doch keine Gesundheitstipps abgeben. Alles geschenkt, finde ich auch. Der amerikanische Präsident hat sich da nicht einzumischen. Andererseits ist es absolut klar, sehr verehrte Damen und Herren, nehmt keine Medikamente, wenn ihr schwanger seid. Das ist echt eigentlich normal.
Vor allem
normal.
An die Herren war der Hinweis jetzt ganz elementar.
Ja, übrigens, die Herren, nein, bei den Herren ist es wichtig, wegen der Fruchtbarkeit, über das redet kein Mensch. Tatsächlich gibt es ganz viele chemische Faktoren, Impfungen, zu viele Drogen, zu viel Chemie und so weiter und so fort. Das behindert natürlich die Fruchtbarkeit enorm, oder? Das ist nicht gesund, oder? Aber jetzt während der Schwangerschaft an die Frauen, es ist klar, nehmt so wenig Schmerzmittel wie möglich und nur die für Schwangere empfohlene Schmerzmittel. Und in Europa ist das ganz klar. Also die Firma Tylenol hat sogar selber eine Warnung ausgegeben. Pregnant women shouldn't take our product, oder? Aber dazu und dann so eine Geschichte zu machen, das ist einfach verwerflich von der Medien.
Ja, aber egal, was da kommt. Ne? Ja, ganz anders momentan im Umgang mit Al-Shara, mit dem Syrer.
Boah, okay, erzähl. Da habe ich gar nichts Neues
einfach
gesehen.
So ein Gegenbeispiel. Ich habe heute nicht, als du gesprochen hast, das habe ich vorher gemacht, weil mich interessiert hat, der war ja auch bei der UN-Vollversammlung das erste Mal seit Jahren, dass ein syrischer Machthaber da eingeladen war und da eine Rede gesprochen hat. Und die Tagesschau macht darüber einen Artikel und ist auch nachguckbar. Und die Überschrift bei tagesschau.de ist: Al-Shara plädiert für Frieden und Dialog. Ist das nicht toll? Es ist wunderbar, oder? Dann denkst du, was für ein toller Mensch.
Wahnsinn. Und weißt du, das ist auch, als hätten wir uns abgesprochen, ich habe Cicero, der Weltwoche, die Welt, der NZZ, meinen wirklich hervorragenden Artikel, den ich jetzt auf die Homepage legen werde, verkaufen wollen, vom IS-Terroristen zum Staatsmann. Wie PR und Design die Wirklichkeit.
Wollten
die
Wirklichkeit den Artikel nicht?
Niemand wollte diesen Artikel. Auch dort, wo ich eben abbrülle über die von der Leyen und die Annalena Baerbock, die diesem IS-Terroristen, das ist ein Mörder, der sollte lebenslang, gehört er ins Gefängnis. Und jetzt wird er der Staatsmann empfangen. Es ist also ehrlich.
Ich meine, er bringt gerade die Drusen um. Ne? Also
ja,
auch noch was.
Und die Christen und alles, Christinnen. Und es ist tatsächlich so, als hätte sich die Welt zum Islamofaschismus bekehrt. Also so wie denen hofiert wird, das ist unterirdisch, oder? Und niemand wollte diesen Artikel. Ich finde das sowas von in, also das ist eben, ich bin da als Frau hinter meinem Screen und denke nur, die Welt ist verrückt geworden.
Die Welt ist verrückt geworden. Da habe ich auch direkt noch ein Beispiel, was wir nennen müssen, auch wenn ihr das alle schon mal mitbekommen habt, weil wir in die Podcasten jetzt doch 3 Wochen uns nicht zusammengeschaltet haben. Aber nichtsdestotrotz auch zur Dokumentation. Aktuell, ich habe es gesagt, den 25. September abends, es läuft noch das Flanders Festival in Gent. Das läuft noch bis zum 2. Oktober. Und das Flanders Festival in Gent hat die Münchner Philharmoniker ausgeladen. Warum? Weil ihr designierter Chefdirigent Lahav Shani Jude ist. Mhm. Und das ist jetzt 2025, weil er Jude ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, irgendein Festival hätte ein Orchester ausgeladen, weil der Dirigent schwarz ist.
Yes, danke.
Oder, und jetzt stellen wir uns vor, ne, die Reaktion war eindeutig, und jetzt stellen wir uns vor, irgendein Festival hätte ein Orchester ausgeladen, weil der Dirigent eine Frau ist. Da sind wir uns schon nicht mehr so sicher.
Ah, doch.
Wir sind uns noch nicht, je nachdem, wo das auftritt, würde man sagen, ja, muss man aber verstehen. Ja. Ist vielleicht jetzt doch, ne, könnte, das heißt, Frauen und Juden, der Umgang mit Frauen und Juden ist eng verwandt. Antisemitismus und Antifeminismus, the real one, ne? The Hedwig Dom one.
Yes.
Das sind Geschwister.
Ja, sehr, und ich finde sehr
das,
wichtig.
Da, ich finde das irre, ne? Da wurde ein Orchester ausgeladen, weil ein Jude dabei ist. Leute!
Es ist wirklich... Und sie merken es nicht mal. Die fanden kein Geld mehr für all diese Institutionen. Ich habe da einen schönen Verweis. Ich habe eine der wichtigsten Veranstaltungen gemacht, am 31. August auf YouTube nachzuhören, Judenhass im Kulturbetrieb. Es heißt eben Judenhass im Kulturbetrieb. Es war eine unglaublich tolle Veranstaltung, sowohl mit dem Verleger als auch den Autoren und Autorinnen dieses Buches. Wir waren ganz viele Menschen und es war mal wirklich eine dunkle Fahrt in die Abgründe des Judenhasses dieser selbsternannten Milorauschen Antisemiten, oder die Millionen unserer Steuergelder aus Subventionen kassieren und keine der Zeitungen berichtet darüber. Aber das könnt ihr nachhören, ich werde es gerne verlinken. Also.
In diesem Sinn. Das war ein schönes Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Wolltest du noch was sagen?
Ich wollte dich fragen, hast du keine Veranstaltung anzupreisen?
Naja gut, also wir haben ja den Hedwig-Dom-Platz eingeweiht, feierlich Ende August, was ganz großartig war.
Da hast du gar nicht erzählen können. Also ich möchte da schon noch ein bisschen Freude haben.
Na gut, am 28. August wurde der eingeweiht in Mülheim am Main. Also es gibt in Deutschland, ich glaube inzwischen 17 Hedwig-Dom-Straßen oder Wege. Bei den meisten waren wir beteiligt, das Hedwig-Dom-Trio. Also ich glaube bei allen. Es gibt zwei Schulen, wir arbeiten gerade an der Turnhalle.
Ihr seid so
fantastisch. Wir arbeiten natürlich an einem Flughafen. Und jetzt gab es eben den ersten Platz, der benannt wurde nach Hedwig Dom. Und es war so schön, weil nachmittags gab es diese feierliche Platzeinweihung und abends sind wir dann aufgetreten. Und üblicherweise, wenn so eine Straße neu benannt wird, herzlichen Glückwunsch, ne, dann musst du froh sein, wenn 15 Interessierte kommen. Ne? Und da waren bestimmt 80, 90 Leute da.
Ja,
ich habe dann alle gezwungen, ein Gruppenfoto zu machen. Und es sieht ganz toll aus. Ne?
Das ist
der ganze
schön.
Platz ist voller Menschen, die da Spaß hatten. Und es war magisch.
Bitte schicken. Wir können es als Foto in die Folge selber reinstellen, also auf der Homepage, nicht als Folge. Als Bild für unsere Folge. Ja, wunderbar, ich gratuliere und ich finde eben diese freudige Nachricht auch, dass sich engagieren, dass tatsächlich viel passiert und Frau ganz tolle Menschen, Frauen kennenlernt, das ist wirklich ein Hoffnungsschimmer und nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern auch macht das Leben so lebenslustig und voller großer Freude und deshalb vernetzt euch, verweiblicht euch, verbindet euch. Es lohnt sich in jedem Fall und ich finde es großartig, gibt es einen Hedwig-Dom-Platz. Danke.
Yay! Ich hoffe, ja. Ich bleibe nicht der Letzte. Also,
Nein.
Ich möchte noch ganz viele Hedwig-Doof-Plätze in Deutschland.
Ja, natürlich.
Und
natürlich.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, ja, aber ich würde gerne einen Antrag stellen, aber dann heißt es, was hat Hedwig-Doof mit meiner Kommune zu tun? Dann lautet die Antwort, sie hat euch die Demokratie gebracht. Sie hat bundesweit gewirkt.
Wunderbar.
Und abgesehen davon, Goethe war auch nicht in jedem kleinen Kaff.
Nein, hat und er hat definitiv nicht die Demokratie gebracht.
Nee, da war doch was.
Genau. Gute Literatur, oder also, wo wir darüber diskutieren können, also wirklich großartige Sätze, Erkenntnisse zur menschlichen Psyche, aber die Demokratie bringen, well, yes, that deserves all the prizes there are. In dem Sinne sollte die Podcastin natürlich auch bald hoffentlich mal endlich einen Preis kriegen. Also ich finde so, also Gott, unter dem Nobelpreis machen wir es auch noch, beim Grimme-Preis zum Beispiel. Aber in dem Sinne, auf das
Gute in der Welt.
In der Welt. Auf die Frauen.
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.